Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast und einer weiteren Halbzeit mit. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich würde sagen, die angenehmste Stimme im Kommentatoren-Dschungel. Jonas Friedi ist heute zu Gast.
Um Gottes Willen. vielen lieben Dank. Das musst du nicht sagen, aber es freut mich.
Das stimmt, das muss ich nicht sagen. Was ich aber sagen muss, ist Hallo zum anderen, Jonas.
Hallo.
Ich muss mir überlegen, wie ich das mache, ob ich einmal so Jonas und Podcast Jonas oder so vielleicht.
Ich hab da heute schon länger drüber nachgedacht.
Und was war die? Also,
früher hatte ich es einfacher. Also ich bin Jahrgang 80, da war Jonas absolut außergewöhnlich. Ich war grundsätzlich der Einzige. Jonas, was bist du für ein Jahrgang?
87, da war es schon 87. Ein bisschen anders.
Ja, da kamen dann die ersten so dazu. Also ich weiß es nicht, aber vielleicht bin ich der älteste Mensch in Deutschland, der auf den Namen Jonas hört, keine Ahnung.
Ja, 87 war vielleicht Jonas das, was heute Ben ist, so einfach immer Platz 1 von diesen Kindernamen. Mhm. Ja. Gut, ja, freut uns auf jeden Fall sehr, dass du da bist und gerne dürftest du dich einmal vorstellen, für alle, die dich nicht kennen, wer du bist, woher du kommst. Und vor allem, wie du zu dem kamst, was du jetzt machst, denn für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, in unserem Format Eine Halbzeit mit sprechen wir mit Menschen aus dem Fußballbusiness über deren Thema, was die Person am meisten bewegt und genau, deswegen bist du heute hier.
Ja, danke. Ich versuche die Kurzfassung. Also Jonas Friedrich, ich kommentiere Fußballspiele für Prime Video, die Champions League und für Sky die Bundesliga. Ich bin ursprünglich ganz klassisch gelernter Journalist, Tageszeitung, Hörfunk, irgendwann mal beim Fernsehen hängen geblieben, dort von der Pike auf irgendwie so alles gemacht, was man im Sportfernsehen so machen kann. Irgendwann mal wurde ein Kommentator für ein Spiel der Primera Division gebraucht. Das war 2006 und seitdem kommentiere ich und bin sehr, sehr happy mit meinem Leben, lebe in München, 2 Kinder, meine Frau und ich sprechen noch miteinander, ist alles gut und I'm a happy man.
Das ist ein wunderschönes Eingangsstatement. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil wir unseren Gästen in dem Format immer am Anfang eine spezielle Frage stellen, immer dieselbe und nämlich geht es da so ein bisschen um das, was die Person jeweils macht. Die Kategorie heißt, es gibt keine dummen Fragen, aber was ist es bei dir? Also welche Frage wird dir wirklich immer wieder gestellt?
Du bist doch Fan von. Und das beliebe ich. Ja, also jetzt könnt ihr jeden Clubnamen einsetzen, der euch so einfällt. Es ist einfach so, dass man hinterher nahezu grundsätzlich vorgeworfen bekommt, und das erreicht dann ja auch auf verschiedenen Kanälen, ja, dass man ja eigentlich für die anderen war. Und ja, dann ist man wahlweise, hat man in deren Bettwäsche geschlafen oder ist grundsätzlich Mitglied oder und das sind jetzt alles nur die jugendfreien und zitablen Sachen. Und das ist so ein Thema, das langweilt mich zutiefst.
Ja, wir haben vorher ein bisschen spekuliert, ob es in die Richtung tatsächlich geht, ob du die Frage bekommst, ob du Fan von Bayern bist, weil das ja bei Sky-Kommentatoren ein häufigeres Phänomen zu sein scheint, diese Aussage.
Das ist genau dasselbe Phänomen im Übrigen. Das ist vollkommener Blödsinn. Ich kann dir sagen, dass ich gehe auch einigermaßen offen damit um. Ich bin süddeutscher Fußballfan. Ich komme aus Stuttgart und war aber von Kindheit an irgendwie Bayern-Fan. Und das sind jetzt irgendwie die beiden Clubs, die es mir angetan haben. Fan bin ich schon lange nicht mehr. Also so wirklich, wie soll ich sagen, kindlichen, leidenschaftlichen Sinne. Und ich kann dir sagen, dass ich bei Sky damit im Grunde allein auf weiter Flur bin. Also es gibt kaum einen, ich wüsste jetzt so aus dem Stand, vielleicht zwei, drei, und da kommentiert aber keiner von, zwei, drei so aus dem Redaktionsteam, die Bayern-Sympathisant sind. Ansonsten ist die Sky-Redaktion dem FC Bayern eher entfernt.
Das, so, Jonas.
Ist deswegen so lustig, weil das so ein permanenter, also es ist einfach Mumpitz und zeigt genau sozusagen auch dieses, so eine gefühlte Ungerechtigkeit, die nicht den Tatsachen entspricht.
Also jetzt hast du schon was vorweggenommen, was ich dich tatsächlich, habe ich hier in meinen Notizen als allererstes, weil das ist das allererste, was ich dich fragen wollte, weil ich gedacht habe, ich bin da einem wahnsinnigen Geheimnis auf der Spur. Jetzt hast du das schon ein bisschen entzaubert und zwar, das ist vielleicht nicht das, was du jetzt denkst, und zwar wollte ich dich als erstes fragen, ob du einen Bezug zu Stuttgart hast, weil mir wirklich aufgefallen ist über all die Jahre, ja? dass du, finde ich, noch relativ häufig Stuttgart kommentierst, aber im Stadion. Und dann dachte ich, aha, das könnte ja sein, dass da irgendwie Familie, sonstige Sachen da.
Tatsächlich.
Ja, und das hätte ich dich gefragt. Und mir fällt es deswegen auch auf, weil wir, und da haben wir eine nahezu identische Biografie. Ich bin auch gelernter Journalist, ich komme auch aus der Region Stuttgart und ich bin auch Bayern-Fan. Und vielleicht ist mir deshalb auch alles aufgefallen.
Wir sind totale Durchschnittstypen. Du weißt ja, der durchschnittliche Bayern-Fan kommt 200 Kilometer, also muss 200 Kilometer anreisen zum Spiel nach München und haut ja einigermaßen zumindest hin. Ja. Also genauer gesagt komme ich aus Herrenberg, wenn wir schon so mittendrin.
Ja, so, ist nicht ganz meine Ecke, aber ja.
Ja, so die Ecke und lebe jetzt aber schon seit 20 Jahren, das ist verflucht lang, in München. Und wenn du mich jetzt fragst, wo ich zu Hause bin, komme ich schon ins Straucheln, es ist eher München mittlerweile. Und ich bin ja doch gelegentlich Herr in Stuttgart, weil die Sky-Redaktionsplanung weiß, dass ich gerne meine Family besuche, die immer noch da lebt und mir damit einen großen Gefallen tut.
Gut, das ist schön, aber auch gut, dass du es dich dann noch so vereinbaren lässt. Wie ist denn so deine generelle Fußballsozialisierung, wenn wir schon so bei der frühkindlichen Prägung sind? Bist du eher jemand, der übers Selberspielen hinkam oder übers Fansein mit dem Fußball?
Ich habe zuerst gespielt, 6 Jahre F-Jugend, FC Gertringen.
Ja. Einzige Autobahnausfahrt in Deutschland, die rechts rausgeht, glaube ich.
Ganz stark, links raus.
Ah, links raus, ja, richtig, klar.
Exakt.
Richtig.
Ganz stark. Das ist tatsächlich, muss man sagen, der eine Grund, warum man Gertringen kennen muss. Den anderen gibt's nicht.
Und dein Trikot unter der Hallendecke wahrscheinlich.
Nein. Also ich habe dort keine fußballerischen Spuren hinterlassen. Ganz klassisch F-Jugend, FC Gertringen dort gekickt. Von Anfang an war klar, das ganz große Talent, das habe ich nicht. Man hat mir sehr schnell beigebracht, was ein Manndecker so machen muss. wenn einem das in der Jugend schon gezeigt wird, dann weiß man, wo die technischen Dinge ja, und dann kam aber auch schon diese, natürlich war parallel, also meine erste WM, an die ich mich ein bisschen erinnern kann, ist 86, WM 86, das erste große Ereignis war EM 88, das ich wirklich bewusst wahrgenommen habe, und 90 war ich dann voll dabei. Also das war schon dann so, ich gucke so gut wie jedes Spiel und bin total tief drin in so einer WM. So, ja, so ging's los.
Erstes Trikot?
Commodore, FC Bayern. Gab ja damals noch keine Namen.
Rummenigge Zeitalter, oder? Commodore?
Nee. Commodore war noch 85 oder 86, FC Bayern. Opel kam erst ein bisschen später.
Der Opel kam Anfang der 90er, glaube ich.
Ja. Und Rummenigge ist ja Magirus Deutz, ne?
Also stimmt, richtig.
Auf dem Bayern-Trikot. Richtig. Also Commodore-Zeitalter. Mein erster Lieblingsspieler war tatsächlich Jean-Marie Pfaff. In denen habe ich
Torwart.
mich unsterblich, also der hat mich fasziniert. Es gab, das war aber die Zeit, in der gab es noch keine Torwart-Trikots zu kaufen oder zu schenken. Also
auch wenn die damals natürlich alle extrem sexy waren.
Maximal sexy. Also es war ein Bayern-Trikot und ich bilde mir ein mit Matthäus-Nummer hinten drauf.
Du hast vorhin schon ein bisschen angeschnitten mit Fansein als Kommentator oder Kommentatorin, gibt es ja mittlerweile auch einige. Muss man das lernen, mit so einem Fansein umzugehen, oder ist es eher so, dass man vielleicht, wenn man dann soweit ist, um Spiele in Fernsehen, Radio oder Stream kommentieren zu dürfen, dass es da eh schon sich so ein bisschen abgenutzt hat, wie du vorhin beschrieben hast?
Also meinst du das jetzt sozusagen im Kontext Parteilichkeit oder meinst du das im
ja, schon, weil sonst würde mir jetzt nichts einfallen, wo es noch eine Rolle spielt. Also wenn du jetzt ein Spiel kommentierst, gut, kann natürlich auch sein, du bist Bayern-Fan und du kommentierst ein 1860 gegen Saarbrücken, dann ist es ja auch irgendwie so eine Art Parteilichkeit möglicherweise. Genau so, also eher schon in die Richtung. Muss man sich vor sich selber schützen.
Also Ich maße es mir jetzt einfach mal an und spreche für quasi alle Kollegen und Kolleginnen, die ich so kenne. Und ich maße mir an zu sagen, dass sich jeder, den ich kenne, davon freimachen kann. Ich weiß ja, wer welche Sympathien hat und höre verdammt viele Spiele. Und ich bilde mir immer ein, es ist in fast allen Fällen komplett frei davon, wer welche Färbung hat. Häufig ist es sogar so, dass man eher unterstellen könnte, dass der BVB-Fan ein bisschen kritischer mit seiner Mannschaft ist, als es unbedingt notwendig wäre. Ich kann wirklich beim besten Willen nicht, ich würde noch nachvollziehen können, dass sich bei Europacup-Spielen, wenn sich dort ein, sagen wir mal, deutscher Fan von Real Madrid beispielsweise beschwert, dass das jetzt echt ein bisschen deutschlastig war. I get it. Ich verstehe das und den Punkt würde ich mitgehen. Bei einem Bundesligaspiel, ich kann es nicht erkennen, in all den Jahren nicht, dass das ein Thema ist, weil ich tatsächlich für alle Kommentatoren, Kommentatorinnen, Kollegen wirklich in Anspruch nehmen würde, dass das ausgewogen, ordentlich, sachbezogen, spielbezogen ist. Und jetzt nochmal ganz kurz auch noch so ein kleiner, ohne dass es zu medientheoretisch wird, aber schon im Wort Kommentator steckt im Übrigen sozusagen die Nichtverpflichtung zur Objektivität, sondern da drin ist auch so eine Art Geschmack und so eine Art, wie soll ich sagen? Es ist nicht nur Begleitung, sondern es ist auch eine Einschätzung, eine Kommentierung und man dementsprechend gehört das eigentlich zum Job dazu, zumindest laut Job Description. Und das, was ich eigentlich vorher so meinte mit, kann man noch wirklich Fan sein, jetzt mal losgelöst vom FC Bayern oder von anderen Clubs, es ist natürlich schon so, dass es mit den Jahren auch ein Job ist. Also es ist schon so, dass diese ganz kindliche Freude, auch so diese Naivität, vor allen Dingen in Bezug auf Spieler, so empfinde ich das. Ne? Also früher waren das so Gott, halbgottgleiche Helden, die irgendwo so Lichtjahre entfernt schienen. Und wenn man da halt sich jahrelang professionell und dann auch mit einer gewissen Nähe mit dieser Materie beschäftigt, dann stellt man halt fest, dass es völlig normale Typen, völlig normale Menschen sind mit allen Stärken und Schwächen und dass es überall menschelt und das verliert dann so ein bisschen seinen Zauber und damit auch so ein wenig dieses Fan-Sein, dieses Anhimmeln des Fußballs, das geht mit den Jahren, das verwäscht sich.
Ja, und ich denke sogar, dass es früher möglicherweise ähnlich gewesen wäre, dass das so abflacht, weil man, wenn man mehr gewusst hätte, heute kriegst du einfach ja viel mehr mit von den Spielern. Auch gewollt natürlich, weil sie mehr teilen. Es wird einfach viel, viel mehr berichtet und früher gab es ja die ganzen Kanäle einfach noch nicht. Das heißt, du hattest im Prinzip dein Wissen über einen Spieler aus der Sportschau, vielleicht noch aus dem Kicker, wenn Papa den abonniert hatte. Und ansonsten war ja nicht viel.
Guter Punkt. Könnte echt sein, dass es durch die wenigen Kanäle früher und die insgesamte Verknappung eher was Mythisches hatte. Das stimmt. Also wenn man heute will, kann man sehr schnell drauf kommen, dass man das auch ohne Zauber verfolgen kann. Das stimmt. Aber ich muss sagen, mir helfen meine Kinder sehr. Also ich habe zwei Jungs, die sind 5 und 10. Und das mitzuerleben, also A, kicken die beide und B, mitzuerleben, mit welcher Naivität, wenn du so willst, mit welcher kindlichen Freude, glänzenden Augen, die Fußball spielen, Fußball gucken und sich einfach total dafür begeistern, das hilft mir insofern, dass ich wirklich auch diesen Zauber nochmal zumindest im Kleinen wieder miterlebe und auch dadurch merke, auf was die gucken, ne? Und von was die sich faszinieren lassen. Ausrüstung, Schuhe, Bälle. Also die reden ganz häufig über so kleine Details. Schau mal, was der jetzt wieder für Handschuhe anhat bei Manuel Neuer. Die können dir direkt sagen, welches Modell der jetzt am Start hat. Und welches Modell, keine Ahnung, Jan Sommer trägt. Schuhe ebenfalls und Trikots, da sind die tief drin. Die kennen das dritte und vierte Trikot vom FC Chelsea. Und es ist total schön und das hilft mir, das durch deren Kinder zumindest durch deren Kinderaugen zumindest so ein klein bisschen auch nochmal mitzuerleben.
Geht es in dem Alter auch schon so in die Richtung, was ja immer wieder ein bisschen kritisiert wird, dass so die nachwachsende Generation gar nicht mehr Fan von dem Verein ist, sondern eher von dem Spieler und dann da so Merchandise-mäßig mitwandert? Oder ist da auch noch so, so wie du es ausgedrückt hast, eher so die naive Vereinsliebe unterwegs?
Also das ja und nein. Fangen wir mal. Also es gibt es nicht mehr, dass die in der Generation, wir sprechen jetzt sozusagen für alle, die ich kenne, Sample Size, das sind meine Kinder plus deren Friendos. Da ist keiner mehr Fan von einem Bundesliga-Verein. Also natürlich gibt's Bayern-Fans, aber da ist jetzt keiner, der auf die Idee kommt, Lautern-Fan zu sein, HSV-Fan zu sein, Hertha, Stuttgart, Frankfurt, you name it. Da gibt's ganz, ganz wenige Ausnahmen und da sind die Väter schuld. Die haben dann mit penibler Erziehungsarbeit dafür gesorgt, dass der Junge grundsätzlich nur im FC-Trikot rumrennt oder so. Die Breite, die meisten sind schon Fans von Clubs, aber das ist dann schon auch ganz gern mal Real Madrid, PSG oder Man City. Und sie sind ganz klar, und da bin ich voll bei dir, sie sind ganz klar Fans von Spielern, Haaland, Mbappé, Benzema, mein Großer ist Jan Sommer-Fan, warum auch immer. Und der folgt dem wirklich. Also bei dem haben wir angefangen mit einem günstigen Gladbach-Trikot. Da kriegt man für 65 Euro, glaube ich, eine komplette Ausrüstung bekommen. Dann ist der zum FC Bayern gewechselt. Dann haben wir natürlich nochmal das volle Outfit gebraucht. Das ist schon erheblich teurer, muss man sagen. Und den Wechsel zu Inter Mailand sind wir im Trikot auch nochmal mitgegangen. Es ist also ja, er ist tatsächlich Spieler und Jan Sommer-Fan.
Gut, wenigstens ist er jetzt ja keiner, der so in die Kategorie eigentlich reinfällt, die wir da vorhin, also die auch schon genannt wurden, so die Mbappés und so weiter.
Ah, das geht aber, also da gibt es viele in der Jugendmannschaft.
Ja, so. Auf jeden Fall. Also ich sehe es tatsächlich auch bei mir im Fußballverein, die Kleinen, da ist wirklich alles dabei. Also da ist wirklich alles
dabei. Aber das
dabei.
Ist ja auch gar nichts Schlechtes.
Also, nein, es ist einfach nur eine andere Art.
Es ist halt anders, ne? Ja. Ja. Was ich auf jeden Fall jetzt widerlegen kann oder so überhaupt nicht empfinde, ist dieses, was auch ganz gerne genannt wird, ja, die gucken keine 90-Minuten-Spiele mehr und interessieren sich nicht mehr für Fußball. Ich kann das nicht feststellen. Also wenn ein Fußballspiel einigermaßen unterhaltsam ist und nicht komplett 90 Minuten dahin plätschert, sind die Jungs am Start. Also
das ist tatsächlich auch noch so eine Geschichte, die wir auch schon mal eruieren wollten. Und da müssten wir mal nach jemandem Geeigneten gucken. Vielleicht ist es auch eher dann sowas für, sagen wir mal, zwischen 17 und 25 oder so, wenn dann einfach es auch genügend andere Ablenkungen gibt. Aber ja, das ist, also irgendwoher kommt es, glaube ich, schon, dass man das nicht jetzt ganz umsonst sagt. Und das ist ja auch teilweise ja durch irgendwelche Studien nachgewiesen. Aber klar, bei den kleineren, ich meine, wenn ich mich zurückerinnere, wenn abends Champions League war, dann hat man gebettelt, je nach Alter gebettelt, darf ich eine Halbzeit?
Genau, richtig.
Und dann hat man, es gab ja immer diese absoluten Billigradios, die auch so am Weltspartag gab es die auch immer so, wo man einfach nur einen Knopf drücken musste, dass so eine Frequenz weitergesucht hat. Und dann mit so billigen Kopfhörern unter der Bettdecke noch zweite Halbzeit Bayern gegen Celtic Glasgow angehört. Ja, das war dann schon so. Und wenn es mal ganz gut lief oder Ferien waren, ein ganzes Spiel anschauen. Aber da war man schon heiß drauf.
Ja.
Total. Ja. Das ist die erzieherische Linie. Erste Hälfte und dann ab ins Bett. Genau. Ja.
Dann gehen wir mal einen Schritt weiter zu deinem Beruf. Wenn du morgens, an einem Samstagmorgen aufwachst und weißt, heute ist Konferenz, ich muss nach, wo ist Unterföhring?
Für mich 20 Minuten.
Okay.
Also ist in der Nähe von München, ist so ein Vorort, wenn du so willst. Ja.
Und wie dürfen wir uns das vorstellen? Du fährst wann hin? Wie sind so die Abläufe? Aber dass man sich das mal so grob vorstellen kann.
Die eigentliche Arbeit ist vorher. Also das sind die ein oder zwei Tage vor so einem Spiel, in dem man sich halt vorbereitet. Das ist das eigentliche Arbeiten. Vorbereitung auf alles Erdenkliche, jeden einzelnen Spieler, alles, was man zu den Mannschaften so wissen muss. Und groß unterscheidet sich's nicht zwischen Einzelspiel und Konferenz, weil man auch in der Konferenz theoretisch darauf vorbereitet sein muss, dass halt der 18-Jährige, der zum ersten Mal im Kader ist, das entscheidende Tor macht. An dem Samstag selber ist es dann so, dass ich, das ist eigentlich ganz angenehm, ich gehe um 12 aus dem Haus, also Unterföhring darf man sich jetzt nicht so glamourös vorstellen. Das ist jetzt eher.
Keine
so
Sorge.
Das ist der Charme eines Industriegebiets und in diesem Industriegebiet ist ein großes Gebäude, da steht Sky drauf. Das hat unten drin so eine kleine Kantine und meistens esse ich dann was, so zum Mittag. Und das ist dann immer sehr nett, weil da sind die, je nachdem, 3 oder 4 anderen Kollegen sind auch am Start und die ganze Crew, die da noch so dazugehört, die Redaktion, die Cutter, also das ist jetzt so gefühlt so eine 20-30-Mann-Crew, die da so am Start ist. Und das ist ja auch nett, seine Kollegen zu treffen. Und dann kommt so eine relativ laue Stunde, würde ich sagen. Also das ist echt so Quatschlabern, bis es dann so um 14 Uhr gucken die Ersten auf die Uhr. Dann kommen so die ersten Telefonate rein von den Kollegen, die vor Ort im Stadion sind. Die briefen einen dann so mit den letzten Eindrücken, Aufstellungen und dergleichen. Und dann so, bei mir persönlich geht es so eine Stunde vorher in so eine Art Tunnel. Also das merke ich dann so eine Stunde vorher, gebe ich in so eine, ich setze mir den Kopfhörer auf und dann ist eigentlich so Konzentration. Komme ich rein ins Spiel und bin dann um 15:30 zack am Start. Und dann ist nach der Konferenz ist ja, die Sendung Alle Spiele, alle Tore. Ist auch nochmal so eine Konzentrationsübung eigentlich. Also da das ist durchaus stressig, live so eine Spielberichtszusammenfassung, so eine Spielzusammenfassung zu machen.
Das muss man, glaube ich, dazu sagen, weil das viele, glaube ich, nicht wissen, dass das ja nicht vorher aufgenommen wird, sondern ihr sprecht es ja in der Sekunde, in der es läuft, sprecht es wie in einem Live-Spiel dazu. Müsst ihr vorher dann schon euch die Notizen dafür machen?
Dafür haben wir jeder hat so einen Assistenten, der macht einem so eine Liste. So, das kannst du dir vorstellen, wie bei der Rallye-Fahrt gibt es zu Hause einen Co-Piloten, ne? Nur dass der spricht nicht mit einem, aber er gibt dir so eine Liste. Und auf dieser Liste steht, was weiß ich, 15. Minute, Chance, keine Ahnung, UNDAF. Und das ist aber so die einzige Orientierung. Jetzt kommt es ganz wesentlich darauf an, ob du Spielbeitrag 1 oder Spielbeitrag 5 bist. Bei 5 hast du natürlich die Chance, dir das vorher nochmal anzugucken, sogar zweimal vielleicht. Bei 1 hast du es so gut wie nicht. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass du es zum ersten Mal dann überhaupt siehst. Und dann ist es so eine, Ja, das ist ein Ritt. Also muss man schon sagen, es ist relativ überhaupt, also Konferenz ist und auch dieser Spielbeitrag, es ist anspruchsvoll insofern, dass du echt auf den Punkt kommen musst. Also Timing ist ganz, ganz viel da. Kannst nicht rumlabern, kannst nicht nochmal, in den 90 Minuten ist es eher möglich, dass du, was weiß ich, liegst beim ersten Mal daneben, das versendet sich und dann kriegst du nochmal die Kurve. Das ist in der Konferenz irgendwie nicht möglich, kannst nicht ausschweifen, nicht ausufern, musst immer auch die vier anderen Spiele zumindest so halbwegs im Blick haben. Und das ist schon so eine, ja, es ist positiver, angenehmer Stress, der dann so gegen 18:30 rum ist. Und dann bin ich wie von Zauberhand zum Abendessen wieder zu Hause. Meistens gucken wir dann vorm Fernseher noch das Topspiel. Und ja.
Erste Halbzeit.
So ein Samstag. Ja, wir beherrschen die Kunst des zeitversetzten Guckens. Also ich bin okay. In der Lage, mein Telefon auszumachen. Okay. Und dann fängt halt so ein Spiel auch mal erst um 19 Uhr an. Das geht gut.
Und du hast gerade schon gesagt, das wäre meine nächste Frage gewesen mit den anderen Spielen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie ihr das, also wie diese Übergänge funktionieren, kriegt ihr das gesagt, du gibst jetzt da und da hin und manchmal wird ja auch darauf reagiert. Das heißt, ihr müsst ja auch die Kolleginnen und Kollegen hören.
Ja, also du hörst die ganze Zeit die Konferenz, das hörst du die ganze Zeit und guckst aber natürlich dein Spiel. Und jetzt kommt es drauf an, ich bin so halb multitaskingfähig, könnte besser sein. Dann gibt es noch das dritte Element, das ist sozusagen die Regie, und die bestimmt und hat ein Gefühl für die Dramaturgie, wo es gerade spannend ist, wo wir schon länger nicht mehr waren. So, und die sagt einem, so und jetzt nach, keine Ahnung, Frankfurt. Oder du wirst abgelöst durch einen Torschrei. Das geht natürlich auch. Und grundsätzlich ist es eigentlich am besten, wenn du halt irgendwie immer so auf Zack bist, dass du entweder flott rübergibst zum Tor oder zum Platzverweis. Oder wenn du das Signal bekommst, jetzt gib ab nach Frankfurt, dann machst noch einen Gedanken zu Ende und dann siehst mal zu, wie du da rüberkommst. Und ja, du musst natürlich, idealerweise weißt natürlich, wie es da gerade steht. Und vielleicht hat man irgendwie so ein Thema oder so eine Art roten Faden. Das ist aber alles sehr spontan und lässt sich eigentlich nie planen. Und genau das, glaube ich, macht zum Schluss auch irgendwie den Reiz dieser Sendung aus. Ne? Also es ist einfach, hat immer irgendwie einen frischen Charakter und ich mag das sehr, sehr gern und hoffe, dass es auch viele andere sehr gern mögen. Ja.
Dann habe ich noch eine spezielle Frage. Mir hat mal ein Freund erzählt, der hat mal beim ZDF gearbeitet. Jetzt nicht speziell im Sportbereich, aber musste irgendwie einmal hat er was zu tun gehabt mit dem, ich weiß nicht, ob es der Assistent war, ist auch egal, mit irgendjemandem, der mit Bela Reti viel zu tun hatte. Mhm. Und es hält sich die Legende, dass Bela Reti während des Kommentierens geraucht hat. Ist sowas überhaupt möglich? Also es war wohl so, er hat da anscheinend immer geraucht und dann hat er ja so einen Knopf. Und quasi, wenn du drauf drückst, bist du stumm und er hat dann immer so drauf und dann wieder weiter kommentiert. Ist es denkbar überhaupt?
Absolut. Also, wir kennen uns so halb gut, Bela und ich. Also, Begegnungen im Stadion und hier mal was zusammen dagestanden und da mal was auch getrunken und so, aber jetzt nur so halb gut. Ich würde sagen, das stimmt. 100, raucht gerne, und viel. Und ich würde behaupten, das kriegt man mit der Stummtaste gut hin, während des Spiels eine zu rauchen.
Okay. Und dann natürlich muss auch noch die Frage kommen mit der Toilettensituation. Bereitet man sich speziell vor, vielleicht auch generell mit Essen? Passt du da irgendwie auf? Ich kenne Leute, die extra keine Kohlensäure trinken, damit sie nicht aufstoßen müssen.
Ich liebe Wasser mit Kohlensäure und kann mit ohne, ist irgendwie nicht so mein Ding. Nee, das Problem kenne ich nicht. Ich habe auch das Toilettenproblem noch nie gehabt, warum auch immer. Also es hat mich noch nie ereilt.
Noch kein einziges Mal?
Nein.
Also nicht mal, dass es eng wurde. Nee, wir reden jetzt nicht so von Punika-Flasche, sondern das ist auch irgendwas, nur dass es eng wurde.
Nicht mal ansatzweise. Es war nicht mal eng. Nee. Zwei Dinge dürfen nicht passieren, finde ich. Und beide Erfahrungen habe ich gemacht. Es wird halt einfach schnell arschkalt. Und das ist echt doof. Und Hunger. Hunger ist auch echt blöd. Und das kann so ein Heißhunger sein. Also so ein Unterzucker-Heißhunger. Deswegen habe ich grundsätzlich irgendwas dabei. Und also einen kleinen Snack, einfach für die Halbzeit. Und das mit kalt, das ist einfach, ja, so richtig gibt es dafür keine Lösung. Also natürlich lange Unterhose, die dicksten Schuhe, die man finden kann und so weiter und so fort. Und trotzdem ist es halt manchmal einfach so widerlich kalt, dass es einem dann hinten raus manchmal auch echt so ein wenig die Konzentration raubt und du einfach nur froh bist, dass es vorbei ist.
Gibt es da bei den Stadien Unterschiede? Also merkt man da, ob man irgendwie in einem neueren oder älteren Stadion ist?
Berlin ist ein kalter Ort.
Gut, da ist auch die Stadionarchitektur auch nicht darauf angelegt, dass das irgendwie kaschiert wird.
Also Berlin ist Wahnsinn. Es hängt, bilde ich mir ein, von der Windsituation ab. In einem Stadion, in dem der Wind so richtig reinpfeifen kann, und es hängt auch davon ab, sitzt du oben oder unten. Unten tendenziell besser. Es hängt von der Windsituation ab, wenn du da irgendwie so an einem Ort bist, an dem es halt einfach reinpfeift, dann kann es ein fieser Abend werden, ja.
Wir haben im Vorfeld bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern um Fragen gebeten. Wir haben nicht gesagt, wer zu Gast kommt, nur, dass ein Sky-Kommentator zu Gast kommt. Also du bist da noch freigesprochen. Ich würde mal so ein paar vorlesen. Der Chiro hat zum Beispiel gefragt, was denkt man sich, wenn man zum Spiel Hoffenheim gegen Heidenheim eingeteilt wird?
Es ist ein Bundesligaspiel, Leute. Es ist zum Schluss ist es an einem Samstag eins der besten 5 Spiele in Deutschland oder 6. Ich weiß, worauf die Frage abzielt, ne? Aber es ist ein Bundesligaspiel, es ist eins der besten, es verdient von unserer Seite oder jetzt von meiner Seite aus die bestmögliche Vorbereitung, weil die Menschen, die das gucken, sind entweder Heidenheim- oder Hoffenheim-Fans. Die zahlen dafür, die haben Bock auf dieses Spiel, die wollen einen schönen Samstagnachmittag haben. Es sind, was weiß ich, 15, 20, 30.000 zahlende Zuschauer in diesem Stadion, die finden es echt cool und sind gerne gekommen. Dann spielen 22 absolut Top-Fußballer gegeneinander mit zwei Trainern, die sich was dabei gedacht haben. Und es ist bei aller Freude und bei allem Spaß eigentlich eine ernste Sache. Und dem trage ich Rechnung. Also deswegen spielt es keine Rolle, darf keine Rolle spielen, wenn du es drauf abzielst. Bist du jetzt sozusagen in der, also je nachdem, wie die Frage jetzt gemeint ist, wenn es drauf abzielt, bist du eingeteilt bei einem nicht so Top-Spiel im Unterschied zu anderen? Dann ist es halt so, dass es natürlich, wie soll ich sagen, wir sind eine Redaktion und in dieser Redaktion hat sich so eine Art, zum Schluss kannst du es natürlich irgendwie sagen, so eine Art Hierarchie, wenn man das so nennen möchte, ne? Aber hat sich natürlich irgendwie so herausgebildet. Es gibt Kollegen, die kommentieren die ganz großen Spiele. Es gibt Kollegen, die sind vielleicht noch nicht so lange dabei und fangen erstmal in der zweiten Liga an. Und das ist aber ein ganz normales Teamgefüge, so wie es halt bei jedem, in jedem anderen Job auch ist. Deswegen würde ich es von der Seite aus als ganz normal betrachten und von der, wie viele Menschen gucken zu, Seite. Mag sein, dass es nicht Bayern gegen Dortmund ist, Heidenheim gegen, was war's, Hoffenheim. Es ist trotzdem ein gottverdammtes Bundesligaspiel und sehr viel besser wird es nicht in Deutschland.
Du hast schon wahrscheinlich das meiste dazu gesagt, aber ich würde es nur mal zusammenfassen und du würdest einspringen, wenn das nicht stimmt. Das heißt, Redaktion hat da auch dann wirklich das letzte Wort, wer welches Spiel zugeteilt bekommt. Und wenn du Glück hast, jetzt in deinem Fall, und die wissen, oh, hier Stuttgart-Spiel, der Friedrich macht Einzelspiel, ist doch nett, dann schickt man den noch dahin. Aber das ist jetzt nicht so, dass du hingesagt, übrigens, Stuttgart spielt ja jetzt auch wieder zu Hause, hier hat jemand Geburtstag, das würde ganz gut passen.
Also keine Regel ohne Ausnahme. Natürlich können wir, und gelegentlich mache ich das auch, können wir Wünsche äußern. Hör zu, da ist das und das, ich bin eh da. Oder, ne? Und aber das ist, so nehme ich das zumindest wahr, in einer wirklich ganz, ganz angenehmen und kollegialen Atmosphäre. Also so wie bei so wie man sich halt abspricht, ne? So wie bei jedem anderen Job auch, in dem irgendwie mehr Menschen größer drei beteiligt sind, muss man sich halt idealerweise drüber verständigen. Ja, wie könnte man es denn so machen, dass es für alle noch besser ist? Ne? Und ja, das ist kein Magic-Prozess, sondern ganz normaler.
Dann mal die nächste Frage von dem User Fleddy Near Input. Ob es was Neues gibt zum Verhältnis zwischen Tuchel und seinen Spielern, mit einem Lach-Emoji. Aber vielleicht daraus ergebend würde ich die Frage vielleicht noch stellen, wie das denn überhaupt abläuft, diese Gespräche mit Trainern vor dem Spiel. Wird da telefoniert? Trifft man sich in echt? Wie läuft so der Informationsaustausch ab?
Ja, ist sehr individuell. Also es gibt keine feste Institution, die wo das völlig klar ist, dass der Kommentator, die Kommentatorin auf jeden Fall mit dem Trainer spricht, sondern das ist so eine Art, ist individuell und hängt maßgeblich von den Trainern ab, ob sie sich drauf einlassen, ob sie Bock drauf haben, ob sie Zeit haben. Und das ist dann manchmal so ganz kurz und spontan vorm Spiel, vielleicht auch ein bisschen hektisch, 5 bis 10 Minuten. Und manchmal ist auch so, jetzt beispielsweise gerade eher so beim Europacup-Spiel, da sind auch die Tage ein bisschen lang davor, da reicht es dann auch mal für einen Kaffee und eine halbe Stunde oder noch länger. Das ist, so geht es irgendwie so auseinander. Und es hängt viel von ja, man braucht schon irgendwie so einen Zugang dazu, ne? Also so das mit die Jahre helfen, um so eine Art Vertrauen, Netzwerk, finde ich irgendwie so ein blödes Wort und so einen blöden Begriff, aber um Vertrauen aufzubauen, und dann ist es mal mehr, mal weniger möglich, mit den Trainern direkt nochmal zu sprechen, um dann halt natürlich Dinge zu erfahren, die ja möglicherweise noch so ein diesen letzten Extra-Tick an Insight und Einschätzungsvermögen dann auch geben, wenn man halt weiß, wie ein Trainer seine Spieler sieht und wie er das Spiel so anlegen will, ist man durchaus einfach nochmal besser in der Lage einzuordnen und einzuschätzen, was da eigentlich gerade so passiert.
Gibt es ja dann auch mal Infos mit der Bitte, das nicht zu verwenden, sondern also als Hintergrundinfo? Ist es der größere, kleinere Teil?
Das gibt's oft. Also, und jetzt nicht nur von Trainern, sondern was weiß ich, auch, das gibt's auch mal vom Pressesprecher, das gibt's mal von einem Berater, mit dem man vielleicht telefoniert, oder auch von einem Sportdirektor, whatever. Das gibt es häufig, und also bislang hat es mich noch nie in große Gewissenskonflikte gebracht, sondern das war immer total okay. Das war immer für mich total nachvollziehbar, dass das eine vertrauliche Information ist, und das hat dann trotzdem irgendwo geholfen, um den Zusammenhang vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Und man, also es hat mich, ich hatte einmal, daran kann ich mich erinnern, so ein Gewissenskonflikt, wenn du so willst, oder so eine Unsicherheit. Da wusste ich von einem Spieler, dass der, neudeutsch würde man sagen, Mental Issues hat. Dass der einfach körperlich top in Schuss ist, aber es ist einfach ein bisschen, ja, einfach so leichte, depressive Anwandlungen. Und das, da war ich mir dann gar nicht so sicher, ist das jetzt wirklich eine vertrauliche Info? Es war nicht so wirklich besprochen. Also es war so, und das habe ich dann weggelassen. Also ich habe das dann weil es war mir, ja, das war aber so das eine Mal, wo ich irgendwie so gedacht habe, boah, wie gehe ich jetzt damit um? Und ist es wirklich, ist es jetzt eine Info, die sozusagen frei ist oder nicht? Und mich dann für den im Zweifel, lass es lieber weg, entschieden.
Der Niklas fragt, wie ist es für dich als Kommentator, ein, in An- und Abführungszeichen, 0-0 der besseren Art kommentieren zu dürfen?
Oh, die große Kunst. Da muss man wirklich arbeiten. Also das ist harte Plackerei. Im Grunde ist es wirklich so, ein 4-4 kommentiert sich von allein. Und das kann im Prinzip jeder. Das ist wirklich...
Das gehört, Jonas, einfach. Wir müssen nochmal ran.
Ja. Also ein 4, das ist wirklich so ein 4-4, das rauscht so an einem vorbei. Das ist relativ simpel, das geht locker und leicht von der Hand. Dann gehst du nach dem Spiel raus und guckst irgendwie so auf deine Unterlagen und stellst fest, also ich habe eigentlich von davon gar nichts gebraucht. Ne? Und dann gibt es aber das 0-0 an einem kalten Montagabend in Bielefeld auf der Alm.
Und dann, Windsituation?
Kritisch, extrem kritisch. und es passiert nichts. Ja, und das ist dann wirklich, so empfinde ich das zumindest, das ist dann der Abend, an dem zeigt sich, ob du was kannst. Also als Kommentator. Gelingt dir trotzdem diese 90 Minuten einigermaßen, sagen wir mal, unterhaltsam ist schwer, aber einigermaßen erträglich zu gestalten. Hast du noch einen Punkt? Hast du noch einen Input? Ist es dir noch möglich, noch irgend so einen Aspekt reinzubringen? Vielleicht eine Geschichte, eine Anekdote, irgendwas Nettes. Den richtigen Ton zu treffen auch bei einem 0-0. Ne? Also du darfst auch nicht zu früh anfangen, sozusagen, jetzt gehen wir mal wirklich von einem Scheißspiel aus. Ne? Du darfst auch nicht zu früh anfangen, das für ein komplettes Müllspiel zu erklären, weil erstens da muss man auch aufpassen. Häufig ist halt einfach so, dass es ist ja tatsächlich bis zum Schluss spannend. Fakt. Es kann halt auch einfach ein spätes 2-0 sogar irgendwie sein und gibt dann in aller Regel trotzdem 3 Punkte. Die letzten 5 Minuten können brennen. Es kann eine umstrittene Elfmeter, Fehlentscheidung, irgendwas, rote Karte kann immer noch passieren und plötzlich hast du eine ganz andere Dramaturgie und eine gefühlte Attraktivität des ganzen Spiels. Deswegen darfst du nicht zu früh anfangen, darfst keinesfalls nachlassen in der Konzentration. Und nichtsdestotrotz, natürlich, das finde ich, ist jetzt rein handwerklich, ne? Musst du das, so betrachte ich das, rein handwerklich ist das eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, so ein 0-0 erträglich zu gestalten und zum Schluss vielleicht sogar das so hinzukriegen, dass die Leute wenigstens sagen, aber wenigstens, also ich konnte es einigermaßen gucken. Ne? Das wäre natürlich jetzt so eine Art Idealzustand.
Dan the Man fragt, wie spricht man Matriciani korrekt aus? Ich glaube, was er fragen will, das interpretiere ich jetzt mal so.
Ja.
Gibt es denn so eine Art offizielle Richtlinie für Namen? Weil, also, ich erinnere mich an den, an die alten Recken, Reif und ähnliche. Da war ja dann schon, war schon oft mal so eine Aussprache, da irgendwie denkt so, ah, okay, wo hast du das jetzt her? Es ist jetzt, niemand sagt Kagawa, außer dir. Alle sagen Kagawa. Und deswegen, also es ist schon so ein Thema, glaube ich.
Natürlich ist es ein Thema. Es ist ein professionelles Thema. Und erstmal beginnt es ja damit, was könnte denn die Regel sein? Wie sollte denn das sein eigentlich? Und dann kommt man drauf, naja, also in einer idealen Welt spricht man den Spieler so, wie er gesprochen wird, in dessen Heimat, da wo er herkommt, so wie ihn seine Familie nennen würde. Aber das hat natürlich auch seine Grenzen. Also es macht halt bei Cristiano Ronaldo keinen Sinn, zu versuchen, portugiesisch Madeira zu treffen. Ne? Also, weil da müsste man jetzt Cristiano Ronaldo, das macht keinen Sinn. Ja, also ich finde, an dem Beispiel kannst du schon so ein bisschen so eine Trennschärfe ableiten. Also der eigentliche Zweck ist, du solltest einen Spieler so aussprechen, dass die Leute ihn verstehen, dass klar ist, wer es gemeint. Ihm irgendwie Rechnung zu tragen, so wie er eigentlich ausgesprochen wird. Und trotzdem sind wir Deutsche. Und wir machen es für ein deutsches Publikum. So, und das sind jetzt, daraus ergeben sich so ein paar Konfliktlinien, ja. So die einfach normal sind. Und dann gibt's halt häufig eben nicht diese verbindlichen Listen. Die gibt es für die erste Liga, für die zweite Liga und aber das auch noch gar nicht so lange. Und ja, drum, ich glaube, ich bitte will mir bringen, dass er Matriziani gesprochen wird, ne? Da geht's nämlich los. Ist nämlich kein Italiener, soweit ich weiß. Ich hoffe, das ist jetzt kein grober Unfug.
Also deutsche Nationalspieler, Jugendnationalspieler, soweit ich weiß.
So, soweit ich weiß, wird der Matriziani gesprochen. Du könntest es auch, was weiß ich, Martin De Michelis.
Ah, Lieblingsbeispiel.
Ja, es ist ein Argentinier. In Argentinien ist das De Michelis. Das sind die 45 Minuten gewesen.
Ja.
Lass mich den Gedanken noch zu Ende bringen.
Viele Tennisbälle, wir haben noch Zeit.
In Argentinien ist De Michelis. Der ist aber natürlich, hat italienische Vorfahren. er war bekannt und wurde bekannt in Deutschland als De Michelis. Das finde ich ist auch ein Punkt, ne? Also wenn der jetzt 3 Jahre De Michelis heißt, warum soll man jetzt mit der richtigen, vermeintlich richtigeren Aussprache ankommen, wenn es doch eigentlich nur darum geht zu sagen, wer es am Ball ist, ne? Und deswegen gibt's halt immer wieder schwierige Themen. Bruno Fernandes, Graffiti.
Oh, das war ein Riesenthema. Ja,
ein Riesenthema. Andrösen möchte ich. Andrösen. Unvergessen. Ja,
aber alles nicht so einfach. De Michelis hat also in meiner Erinnerung auch Marcel Reif damit angefangen. Ich glaube, der hat irgendwann mal so ein Buch gelesen, so Lautschrift für Anfänger oder so. Ich glaube, das war so der Ursprung. Er hat da viel reingebracht, meiner Erinnerung nach. Aber
war Marcel? Ja, doch, war noch Kagawa. Mhm. Wer war Kagawa? Wer sagt Kagawa?
Bring Kagawa auch mit Reif in Verbindung.
Ja, Reif und Fuß, glaube ich, aber auch dankbar aufgenommen. Meine ich.
Okay, das weiß ich so nicht.
Weil, also ziemlich sicher war am Anfang die Aussprache Kagawa, also deutsch ausgesprochen sozusagen. Ich weiß auch nicht, ob Kagawa dann letztendlich mehr japanischen Einschlag hat oder ob wir dann im irgendwie frankophilen Bereich sind. Da kenne ich mich tatsächlich dann auch zu wenig aus. Da wir schon in die Verlängerung sind, würden wir noch gern einen Schwenk machen, auch im Sinne von Gegenpressing, Jonas. Weil du ja, dir wird man ja nicht gerecht, wenn man sagt, du bist nur Fußballkommentator, sondern du kommentierst ja auch viele andere Sportarten. Unter anderem eine Sportart, die der Jonas und ich in den letzten 2-3 Jahren, würde ich sagen, kennen und auch ein bisschen lieben gelernt haben, nämlich Golf.
Okay.
Eines Nachts, als ich den Jonas mal besucht hatte, eines Nachts kamen wir nach Hause, wie man halt so nach Hause kommt, haben ein bisschen Fernsehen angemacht und dann lief da das Masters in Augusta.
Ja.
Und so wie jetzt wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer gucken, was das denn sein soll, haben wir damals auch geguckt, aber mein Gott, also jetzt nochmal aufstehen, Fernbedienung umschalten, macht jetzt auch keinen Sinn, läuft das halt.
Was soll man auch machen jetzt?
Ja, und dankenswerterweise war das auch noch mit englischem Originalkommentar und die hatten eine Ruhe, es war herrlich, es war wirklich, die haben die dollsten Ereignisse in einer Gemächlichkeit und Ruhe kommentiert, das war wirklich eine wahre Freude, wir sind zusammengebrochen vor Lachen. So ist unser Golfinteresse auch da ein bisschen entstanden. Bist du da auch unterwegs oder kommentierst du das vor allem aus dem Studio?
Das ist vor allem aus dem Studio. Also ich spiele selber Golf, ich liebe Golf. Es ist ein grandioser Sport, der unfassbar süchtig macht und mir sehr viel gelehrt hat. Demut vor allen Dingen. Ich spiele es schon relativ lang und es ist durchaus auch eine ernste Sache. Das ist, ja, letztlich ist es, ich bin zu 90% Fußballkommentator. Und es ist so eine Art ja, ich liebe aber trotzdem dieses Spiel und kommentiere deswegen gelegentlich, wenn es halt reinpasst, auch dafür dann aber auch wirklich sehr, sehr gerne Golf. Was weiß ich, also jetzt letztes Jahr durfte ich den Ryder Cup kommentieren. Das war, fand ich schon, das war schon echt ein Highlight. Also habe ich sau, sau gern gemacht. Ja, und ich verstehe total eure Faszination. Das Masters für alle, die jetzt nicht so drin sind, das ist das Wimbledon, das Golf.
Oh, das, dafür haben wir, für solche Vergleiche haben wir dich. Das ist doch, ja, das ist, kann sich jetzt jeder also, was drunter vorstellen.
Genau, also es ist Tradition pur, es ist eine einzigartige Historie, es ist immer auf demselben Platz. Es gibt, ist eigentlich wie, viel wie beim Tennis. Es gibt halt nicht 4 Grand Slams, sondern es gibt 4 Major-Turniere. Im Grunde geht es um die das ganze Jahr. Alles andere ist irgendwie schön und auch wichtig, aber wenn man ganz ehrlich ist, am Ende des Jahres geht es um diese 4 Turniere. Wer hat eins davon gewonnen? Und dann gibt es noch alle 2 Jahre den Ryder Cup. Das ist Europa gegen USA. Das ist das Allerbeste. Ja, und ja, schön, dass ihr auch so einen kleinen Teil eures Herzens an diesen Sport verloren habt.
Ja, doch. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Jetzt haben wir beide noch jeweils eine Abschlussfrage. Ich wollte dich noch gerne fragen. Es gibt ja von Kollegen von dir, da brauchen wir, glaube ich, nicht die weibliche Form nehmen, gibt es immer wieder, manche auch mehr, Ausflüge zu Unterhaltungssendungen. Mhm. Wäre das auch was für dich?
Irgendwie, die Frage hat sich noch nie gestellt.
Also gab keine Anfragen bisher?
Es kam noch keiner auf die Idee.
Vielleicht schreist du zu wenig. Vielleicht musst du mehr schreien.
Punkt 1 ist, mir fehlt jetzt nichts. Punkt 2, ich könnte es jetzt weder verneinen noch bejahen. Kommt aufs Thema an. Ne? Also, why not? Ja, kommt wirklich aufs Thema an. Aber Fakt ist, bislang stand ich noch nie vor dieser Frage und ja, deswegen muss ich rumeiern.
Du hast ja eben schon beim Riders Cup von so einem kleinen Highlight gesprochen, als du es kommentieren durftest. Was würdest du denn gerne, wenn du jetzt mal Wünsch dir was spielen dürftest, noch kommentieren, auch komplett sportartenunabhängig? Also muss jetzt nicht Fußball sein, aber was wäre noch sowas, wo du sagen würdest, ja, das will ich eigentlich auf jeden Fall nochmal haben?
Also ich bin sehr mit mir und meinem professionellen Leben, wenn du so willst, im Reinen. Ich habe große Freude und große Ehre und auch Privileg dran, die Spiele zu kommentieren, die ich kommentieren darf. Also Champions League, Bundesliga, das ist schon, echt grandios, Golf. Und trotzdem gibt es natürlich gibt es da diverse Dinge, die ich gerne, also fast bei sich, fangen wir im Golf an. Ja, im Golf ist ein relativ weites Feld. Vor Ort zu sein bei Majors, und da könntest du jetzt eigentlich jedes nehmen. Also das würde ich schon gern nochmal irgendwie machen. Allen voran natürlich Ryder Cup, Masters, US Open, you name it. Also hätte ich ultra Bock drauf. Was weiß ich, also so eine krasse WM würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Ne? Also natürlich könnte ich jetzt, hätte ich auch Bock drauf, sowas mal zu machen.
Oder eine Heim-EM.
Oder eine Heim-EM wäre ja auch denkbar, absolut.
Alles, ne? Möglich.
Wäre ich auch dabei, ne? keine Frage. Ne? Und aber nochmal. Also bei allem, bin sehr, sehr happy mit dem, was ich so tun darf, und muss jetzt deswegen nicht nachts ins Kissen weinen, sondern bin ganz zufrieden so.
Ja, wir sind auch sehr, sehr happy, dass du heute da warst. Hat uns große Freude gemacht, großer Spaß. Und ich glaube, wir haben sowohl dich als auch die Kommentatorenarbeit ein bisschen näher kennengelernt. Fand es wirklich sehr spannend. Ich glaube, da ist für viele was dabei heute. Und genau, bedanken wir uns bei dir. Und vielleicht kreuzen sich die Wege ja irgendwann nochmals. Und wünschen dir auf jeden Fall, dass vielleicht eines von diesen Sachen irgendwann in naher Zukunft in Erfüllung geht. Da werden wir an dich denken.
Macht euch keine Sorgen um mich, ist alles gut. Liebe Gegenpresser, liebe Gegenpressing-Community, vielen Dank, war schön bei euch.
Vielen, vielen Dank.
Also dann an alle draußen, macht's gut und bis bald. Ciao.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.